Hello there, this is Chris Brooks, and you're listening to the Catch Club podcast.
Oh my God!
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Elitus-Zirkel im Catch Club. Ich bin wie immer euer Dieter, mal wieder mit dabei. Und wir sprechen heute über All Elite Wrestling Double or Nothing 2026. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem lieben Drew.
Hallihallöle.
Guten Tag. Ich hoffe, dir geht's gut.
Immer doch. Wenn ich mit dir aufnehme und dein zartes Stimmchen höre, wie kann es mir dann schlecht gehen?
Das ist so lieb. Das ist so lieb.
Ich weiß.
Ich glaube, das sagt auch jemand zu Jim Ross, deswegen macht er noch immer weiter.
Vor allem, er war ja nur für ein oder zwei Matches. Er war genau irgendwie bei den Matches, wo ich finde, dass er nicht gepasst hat. Und bei Matches, wo ich gedacht habe, okay, da wäre Jim Ross eher passender, da war er dann irgendwie nicht dabei.
Also bei Stadium Stampede wäre super, aber er war halt bei Moxley gegen O'Reilly da. Und bei Ospreay gegen Joe.
Ja, also irgendwie die falschen Matches. So, auch beim Open hätte ich es noch gesehen, weil er ja auch zum Beispiel die Leute alle dann ein bisschen besser kennt und genau. Sowas. Halt, da hätte es irgendwie auch eher gepasst. Aber wie war er da bei den falschen Matches am Kommentar?
The Boy.
Ja, genau.
Ja, der Kommentar war eh wieder an manchen Stellen fantastisch. Oh, ja. Double or Nothing aus dem Louis Armstrong Stadium in New York, Queens. Das Ding war pickepacke voll, das war ausverkauft, 14.394 Plätze.
Ja, richtig geil.
Richtig geil. Production an dem Tag eh super geil.
Daumen hoch auf jeden Fall.
Und das Publikum hatte mega Bock.
Ja, hatten Bock, ja. War auch mal cool, war ja, also in New York war man ja schon mal, aber man war ja meistens so in Long Island oder sowas halt. Und jetzt so richtig in New York City, nochmal auch ein bisschen eine andere Gegend, wo man sonst so halt ist. Tess hat es auch sehr super gesagt am Kommentar einmal. Das war in dem Women's Title Match, wo Chris Stantler, die kommt ja auch aus Long Island.
Mhm.
Und hat er gesagt, ja, hier, ne, da wo sie sind, New York City, die waren ja in New York City direkt, 20 Minuten bis nach Long Island. Aber wenn du im New Yorker Traffic bist, dann sind es 3 Jahre.
Gut, sie waren ja schon im A2S Stadium, was ja direkt doch neben dem Louis Armstrong Stadium ist.
Stimmt.
Was ja nochmal ein Mühe größer ist. Aber das jetzt das Louis Armstrong gefiel mir auch besser tatsächlich.
Das sah gut aus, ja.
Ja. Und genau. Hast du die Pre-Show gesehen?
Leider nein.
Nee, ich auch nicht. Was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist, das Pre-Show-Panel hat sich verändert.
Jawohl.
Wir haben jetzt Renee Paquette, ist geblieben. Und das macht sie jetzt mit Mick Foley. Bang, bang.
Oh, ja, finde ich cool. Ich meine, passt ja hier auch New York und sowas halt, ne? Also, ist ja auch New Yorker Boy, hat aber wohl auch einen Vertrag unterschrieben. Also wird dann jetzt öfter zu sehen sein bei AEW, so wie es halt heißt.
Genau.
Find ich auch cool. Hat ja auch erst letztes Jahr, glaube ich, seinen Legends-Vertrag mit der WWE auflösen lassen.
Ja,
weil er ja gesagt hat, kein Bock auf Trump.
Genau.
Finde ich cool. Ich mag Mick Foley auch sehr, sehr gerne. Und von daher, das ist eine coole Sache.
Finde ich auch sehr gut. Foley hat erzählt, dass er jahrelang kein Wrestling geguckt hat, aber wegen AEW wieder Wrestling guckt. Und
was soll er auch anderes sagen, wenn er bei AEW da steht?
Seine Begeisterung wurde durch AEW wieder zurückgebracht. Und er hat mal vor 15 Jahren mit Tony Khan Mittag gegessen, seitdem sind sie Freunde. Und dann hatten wir AEW Women's World Tag Team Championship 5-Minute Eliminator Match. Divine Dominion besiegen Viva Van und Zeta Steel nach einem Double Joke Slam gegen Steel nach 4 Minuten 46. Ja, ich hab's auch nicht gesehen, ich hab's nur bruchweise gesehen, deswegen sag ich's.
Wir machen nur der Informationshalber, zählen wir es jetzt auf.
Genau, dann hatten wir Trios-Match, Willa, Yuta, Claudio und Garcia, die Death Riders besiegen Hook, Anthony Bones und Katsuyori Shibata nach einem Running Uppercut von Castagnoli gegen Bones. Dann gab es ein 10-Man-Tag-Team-Match. Juhu. Orange Cassidy, Mark Briscoe, also die Conglomeration zusammen mit Q-Train Marshall und Big Boom AJ.
We bring the boom, that's what we do.
In Honolulu with the Dulu, ne?
Genau.
Die waren in Begleitung von Harley Cameron, dem Rizzler und Big Justice. Sie trafen auf die gesamte Shane Taylor Promotion, bestehend aus Shane Taylor, Lee Moriarty, Charlie Bravo, Sean Dean und Anthony Ogogo. Es gab da eine Quadruple Powerbomb gegen Bravo und Taylor. Und nach dem Match sind die Heels und wollen die Faces wieder angreifen und dann kamen Eddie Kingston, Ortiz und Mans Warner raus.
Geil.
Und haben die Heels vertrieben. Genau, und dann hatten wir noch ein Segment mit Mick Foley, Darby Allin und MJF. Wo Mick Foley sagt, yo, Darby Allin wird den Titel verteidigen. Dann kam MJF, hat ihm einen Lowblow verpasst. Darby hat ihn gesaved und dann hat er gesagt, wir sind alles Außenseiter, du musst für uns Außenseiter, Underdogs, musst du den Titel holen und zeigen, dass wir Außenseiter auch was können. Ganz gutes Ding. Und dann ging es los.
Jawohl.
Mit der Main Show, mit dem Opener. AEW Tag Team Championship Match, New York Street Fight, I Quit Match. Sollten Cope und Cage verlieren, müssen sie sich als Tag Team auflösen. Cope und Cage gegen FDR, Dax Harwood und Cash Wheeler. Drew, erzähl mal.
Als Opener fand ich das super. Also war echt gut gewähltes Match, wie ich finde, für den Start. Ging dann direkt auch hart los, ne? Ich meine, ob du das jetzt brauchst als I Quit und Street Fight oder ob eins von beiden nicht vielleicht sogar gereicht hätte. Ja, keine Ahnung, aber hat es jetzt gestört, dass es beides war? Ich würde sagen, nein. Wobei I Quit als Tag Team auch immer ein bisschen komisch natürlich ist, weil es braucht ja dann nur einer.
Man muss aber auch sagen, Street Fight in New York, haha, witzig.
Ja, geht halt nicht, weil ne, New York State Commission Regulations.
Ne, ja. Blading ist verboten und Outballing ist verboten.
Ja, es ist die schlechteste Stadt oder schlechteste Start für solche Regulations und oder für solche Art von Matches. Aber ich finde, sie haben da trotzdem gut was rausgehauen, sodass es jetzt gar nicht aufgefallen ist, dass du halt diese Restriktionen hattest, sag ich mal.
Nee.
Weil es ist ja trotzdem hart geführt worden. Ich meine, wir hatten den härtesten Spot, hatten wir den, ne, ist natürlich klar, Mick Foley, die erste Nacht, wo Mick Foley bei AEW ist, packen sie den WrestleMania 22 Gedächtnisspot raus, mit dem brennenden Tisch, wo einfach dann Stokely durchgespielt wird. Also, weißt du, Crowdbrawling, sagt der Staat New York, nee, wollen wir nicht. Bluten und Blading, sagt der Staat New York, nee, lass mal lieber, ne? Hey, Herr Athletic State Commission, können wir den Tisch anzünden und da jemand durchspielen lassen? Ja, ist kein Problem, macht mal. Wer entscheidet das, ne? Also, wo sind da die Unterschiede halt so, ne? Ist das schon wild irgendwie? Aber ich meine, gut, das Ding wird ja auch angezündet, das ist ja, also, nach dem Bump ist das ja auch eigentlich in den meisten Fällen dann wieder aus. Von daher ist es ja, ich sag mal, in Anführungszeichen relativ safe. Von daher ist okay, sah aber trotzdem krass aus, ne? Also sah wild aus, ne? Als Stokely, ja, der da durchgeballert ist. Das war ein geiler Spot. Ja, sonst viele hinterher. Du hast halt die Intensität gemerkt von den beiden Teams halt, ne? Die sich da nicht ausstehen können, die da diese lange, intensive Fehde halt hatten. Da gab's noch den Cameo von Beth, was ja auch Sinn macht, weil FTA haben sie ja damals ausgeschaltet, weswegen ja Cole und Chris damals dann auch in die Verletzung gegangen sind. Passt also auch. Ich fand da gut, als dann Dex, glaube ich, Christian bearbeitet hat und ihm so das Mikrofon hinhält. oder der Ref ihm das Mikrofon hin, nee, ich glaube, er war das sogar, der das Mikrofon hinhält. Und er sagt dann einfach statt nö, sagt er einfach, I beg both your mothers.
Nicht so geil.
Ja, und vor allem, das Beste war dann noch Tony Khan, der hat darüber getweetet. Und dann schreibt er, rightfully, I beg your mother, Chance. Also so viel dazu, ne? Ja, das war lustig gemacht halt. Also ich finde Christian auch in dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Face-Rolle einfach nur super lustig.
Weil er macht und, ja nicht vieles anders.
Genau, also er ist ja auch eigentlich gar kein Face, wenn man das so jetzt. Also er ist Face, weil sie gegen die Heels fäden, ne? Aber.
Genau, er beleidigt jetzt halt keine Faces, jetzt beleidigt er Heels.
Genau, jetzt sagt er, der hat die Mütter von den Heels gebumst, ne? Also, oder genau. Die Väter von den Heels sind tot, ne? Also so macht er es dann halt. Nee, ne?
Jetzt geht er nicht auf Väter, jetzt geht er auf Mütter, weil jetzt genau, geht es ja gegen die Heels.
Genau, geht's gegen die Mütter. Ist halt super lustig halt, ne? Irgendwie. Und ja, aber passt. Und wir haben dann tatsächlich. Ich meine, ich glaube, wir haben es alle erwartet. Edge und, oder Adam, Cope und Christian so. Oder Cage. Nee, Cope und,
Cage doch, Cope und Christian.
Cage und Cope, so, genau. Haben den Tag-Team-Titel gewonnen. Ja, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Das war ja dann noch irgendwie abzusehen. Und dass man sich das dann vielleicht nicht nehmen lässt, dass so ein renommiertes Tag-Team dann nochmal in der Historie da einfach drinsteht, finde ich okay. Nee, Match war aber gut. Hat mir Spaß gemacht als Opener.
Ich brauche es natürlich jetzt auch ehrlich gesagt nicht für 100.000%. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber
hey, das, ist
das tut ja keinem weh. Klar, hast du da bessere Teams und auch zeitgenössische Teams. Aber.
Ja, aber du hast ja im Moment sowieso jetzt nicht so viel in der Tag Team Division. Und bevor du dann FTA noch weiter irgendwie Champions lassen kannst, das war jetzt der perfekte Moment, wo die einfach die Titel verlieren. Eben. Du hast ja im Moment so. Also das Problem ist ja auch so ein bisschen, also mit diesen Top Teams. Weißt du auch im Moment gar nicht so viel anzustellen halt irgendwie außerhalb der Tag-Team-Titel. Und das muss halt auch mal ein bisschen rotieren. Dann kann FTA halt so ein bisschen machen, wie die Bucks machen. Die bringen dann nochmal in so kleinen Fäden nochmal andere Teams ein bisschen over und dann finde ich das auch in Ordnung.
Ja, eben wollte ich gerade sagen, weil jetzt wieder Bucks wäre ja auch langweilig.
Genau, wäre ja auch wieder langweilig. Da hätten sich alle wieder bestellt, oh, die Bucks schon wieder als Champions. Also kannst du es halt mal so machen. Ich glaube auch nicht, dass die Regentschaft jetzt allzu lange wird von den beiden. Also von Cope und Christian.
Forbidden Door kommen die Knackered Brothers.
Wäre geil.
Man darf davon doch noch träumen.
Ja,
spätestens wird bei All In werden es halt wieder FTA, ne? Also.
Genau. Oder die Young Bucks dann im TLC Freeway.
Nee, aber wie gesagt, es war der perfekte Opener.
Ja, fand ich auch super.
Drei Aufeinandertreffen dieser Teams gefiel mir das Match auch am besten.
Ja, würde ich auch mitgehen.
Nee, das war halt echt gut. Du hast schon die Spots gut erklärt, gut aufgezählt so. Und was ich auch am Anfang ein bisschen fies fand, war Stokely gibt Dex direkt das Barbwire, ja?
Stimmt.
Cage nimmt das ab und legt das auf dem mittleren Ringseil und lässt Dex da reinfliegen und dann springt da Cope auch richtig drauf.
Er hat es auch gut gesellt, Christian, dass er immer so, als er das versucht hat, so umzuwickeln, dass er sich immer so ein bisschen daran gepiekst hat und so, tut weh und sowas halt. Also das haben sie auch ganz gut gemacht, das stimmt.
Ja, am Ende gab es ja dann das Nagelbrett oder den Spike.
Ja, genau.
Problem ist, man hat halt leider gesehen, dass das ein bisschen elastisch war.
Ja, ist okay. In der Mainstream-Liga finde ich das okay mit so ein bisschen Smoke and Mirrors, aber ja,
stimmt natürlich. Schon. Und, Entschuldigung. Genau, dann haben wir nach 19 Minuten, ich muss auch sagen, so lange kam mir das Match gar nicht vor.
Ja, das stimmt.
Nach 1934 hatten wir dann neue Tag Team Champions und dann ging es auch weiter. Man muss auch sagen, bei dieser Show hatte ich auch beim Cagecast gehört, liebe Grüße. Das war das komplette Gegenteil zum WWE-Produkt aktuell. Das war nicht Match, Werbung, Match, sondern das war Match, eventuell ein Videopaket und wieder Match.
Das stimmt.
Und selbst die Entrants waren ja nicht, bis auf in ein, zwei Fällen, mega groß oder sowas. Also.
Ja, ist richtig.
Ne? Wir hatten dann aber als zweites Match AEW International Championship. Konosuke Takeshita trifft auf den Champion Kazuchika Okada. In 19 Minuten heißt es Titelwechsel. Ja, die Fehde, man hat sich ein bisschen im Kreis gedreht.
Man hat es auch ein bisschen sehr gezogen, ne? Also muss man ja auch mal sagen, also der Freeway um den International Title, der war im September, ne? Also das erste so richtige Match zwischen denen. Also da hat man sich schon viel Zeit gelassen dann dazwischen.
Halbfinale war, beziehungsweise das erste Singles-Match war ja dann bei World's End. Und das Ding ist, man merkte, dass die Intensität, also in der Story war die Intensität nicht so drin. Die hattest du im Match direkt.
Ja, absolut.
Die war, also, wir hatten zwar geschrieben, so, ja, man merkt, dass da noch was kommt, so gasmäßig. Aber ich hab das nochmal so ein bisschen sacken lassen und nochmal überlegt und nochmal so ein bisschen reingeguckt. Das war schon anders als das Ding im Dezember, wo du wirklich gemerkt hast, die geht noch ein bisschen auf der Bremse.
Ja, absolut. Definitiv. Ich fand auch gut, Don Callis war natürlich logischerweise ja wieder am Kommentar, weil es waren ja seine beiden Schützlinge. Ich fand auch gut zum Beispiel, weil ich sag mal so, man war sich ja schon ziemlich sicher, auf was es so hinauslaufen könnte nach dem Match oder sowas halt, ne? Oder je nachdem, wer gewinnt, aber so, in was für eine Richtung es so gehen könnte mit den Verhältnissen in der Don Callis Family, sagen wir es mal so. Aber ich fand das zum Beispiel gut, dass dann während des Matches war Don zum Beispiel trotzdem neutral, dass er zum Beispiel auch Okada daran gehindert hat, Takeshita mit einem Brainbuster quasi auf den Hallenboden zu werfen.
Jo.
Nur damit er zwei Minuten später Takeshita dasselbe machen kann. das war ganz gut, also dass er dann nicht trotzdem so, weil man hat ja so ein bisschen schon das Gefühl, dass er so ein bisschen mehr pro Okada war, dass er auch mal gesagt hat, ja, das Match muss nicht stattfinden, nur so, aber Okada hat dann gesagt, doch, ich will's machen, quasi. Und wenn es auch doch keines ging, dann hätte das nicht stattgefunden. Weil er natürlich auch nicht will, dass seine Familie gegeneinander kämpft. Und da war er aber dann noch relativ unparteiisch, sag ich mal. War auch gut, dass da jetzt dann irgendwie keine Shenanigans gab, wie mit dem Screwdriver wieder oder sowas, dass man das halt dann zurückfahren lässt, sondern dass man einfach das gemacht hat, was die beiden halt am besten können, nämlich einfach wresteln halt. Ne? Weil es sind halt einfach zwei fantastische Wrestler über jeden Zweifel erhaben. Und dann sollen sie halt auch machen. Und gerade im finnischen Stretch ging es dann nochmal echt ab.
Okada ist auch einfach der beste Konter-Wrestler. Junge, ja, was die da gemacht haben.
Ja, es ist unfassbar. Ich denke mir auch jedes Mal wieder so, wenn Okada da ist, der macht nur so ein bisschen sowas, irgendwie seine Rolle da oder sowas, so sagt ein bisschen Bitch, ist halt ganz nett. Aber wenn er dann wieder wrestelt, das ist halt einfach, dann ist halt einfach ne, Vollgas.
Ja, absolut. Und
wie du schon sagst,
gut draufgeballert und Okada auch das ganze Match richtig cocky.
Ja.
Aber absolut, also Cover-Pin-Versuche mit dem Fuß, mit dem Knie, mit dem Finger schon gefühlt.
Ja.
Und ja. Aber dann gab's das Power-Drive-Knie, Raging Fire, 1, 2, 3, Tag ist neuer International Champion.
Ja, let's go.
Mega gut. Auch toll, dass man nach dieser, ich nenne es mal leicht übertrieben, Durststrecke, das clean und fein einfach machen lässt.
Ja, finde ich gut.
Gut, und dann ging es ja weiter, dass die Family rauskam. So war, das war nicht der Plan, Takeshita. Was macht ihr hier? Will den angreifen. Dann kommt Fletcher raus.
Ja, Mann.
Ist wohl wieder back, zieht seinen Anzug aus, geht rein. Ist so, ey, Takeshita ist mein Bro. Verpisst euch. Die gehen weg. Die umarmen sich. Und dann zack, Angriff von Fletcher auf Take. Die Family machen ihn kaputt.
Jawohl.
Ja, und dann will sich Fletcher den International Title greifen. Okada greift ihn sich auch.
Ja.
Zack, da haben wir die nächste Twist gesät.
Oh ja.
Und Fletcher ist wohl der nächste, der aus der Don Callis Family fliegt.
I guess.
Ja, aber Match war echt gut, hat richtig Spaß gemacht.
Ja. Das ist jetzt das erste Mal, jetzt seit 800 Tagen, dass Okada keinen Titel bei AEW hält.
Ja, zu Recht. Gerade. Nee. Genau, auf jeden Fall. Das war das. Und dann ging's weiter zum ersten Owen Hart Women's Tournament Match an dem Abend. Und im ersten von drei Owen Hart Matches insgesamt.
Genau, also von den Frauen war es ja das Einzige, weil Willow Nightingale gegen Alex Windsor musste ja abgesagt werden, da sich ja Willow Nightingale leider verletzt hat.
Genau.
Und deswegen, ja, ein Match dann weniger auf der Karte. Hatten wir dann leider nur 9 Matches statt 10.
Und dann hatten wir Elfina traf auf Mina Shirakawa. Erzähl mal.
Also ich fand's in Anführungszeichen das schwächste Match der Show.
Geh ich mit?
Für mich. Hat aber eine sehr coole Wertung auf Cage Match hier von 6,66. Ich fand's irgendwie, also war es nicht schlecht. Es war ein solides Ding. Ich fand es aber, vielleicht kam das auch mir nur so vor, aber ich fand es teilweise sehr sloppy, auch gerade wenn so die Pin-Kombos waren und so ein bisschen Hold for Hold und sowas, da hat es nicht irgendwie so ganz immer gestimmt, da war das so ein bisschen, ja nicht bodgy direkt, aber ja so ein bisschen sloppy, da hat das nicht so 100% mit der Abstimmung irgendwie so teilweise gestimmt, aber das war ein paar Mal so während des Matches, kam mir so vor. Da hat also nicht so alles so 100. Nee, das kam es mir zumindest vor. Es war schon sehr auffällig, aber ja, davon ab war es halt solide. Ich denke auch hier mit einem erwartbaren Ergebnis, das geht halt klar. Ja, also wie gesagt, in Anführungszeichen das schwächste Match der Show, aber immer noch grundsolid. Also mit der 6,5er Wertung auf Cage bist du da ganz gut bedient, finde ich.
Gehe ich mit? Ich muss tatsächlich sagen, ich fand es jetzt nicht kacke oder so. Ich fand es okay, aber bin da bei dir. Ich muss aber sagen, das zog echt ein bisschen an mir vorbei, das Ding.
Ja, das stimmt.
So, das war so ein bisschen gesehen, vergessen. So.
Ja, es hat sich auch, obwohl es ein Turniermatch war, so ein bisschen egal halt angefühlt, ne?
Na, für mich tatsächlich ja schon ein bisschen. Und man musste natürlich erwähnen, dass man immer noch nicht weiß, was mit Toni Storm passiert ist.
Das stimmt.
Genau, nee, aber ich fand's, wie gesagt, es war da, es tat nicht weh. Aber,
genau, es ging ja jetzt auch nicht allzu lange, genau mit etwas über 10 Minuten, also ist ja dann auch fein.
Genau, und dann ging es weiter. AEW Continental Title Match. No Time Limit, weil Kyle O'Reilly das wollte. Kyle O'Reilly hatte die 20 Minuten Eliminator von Jon Moxley überlebt, hat so ein Titelmatch bekommen, hat gesagt, ohne Zeitlimit, los geht's. Ja, das war ein Ding.
Das war ein Ding, das war geil. Ich finde ja auch lustig, dass das Match jetzt ohne Timelimit ist und man ist gar nicht an das Timelimit rangekommen, weil es war ja unter 20 Minuten.
Finde ich aber auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt.
Ja, ist vollkommen in Ordnung, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich fand das Match nicht so gut wie das No-Holds-Barred-Match, was sie bei
Full Gear?
War es bei Full Gear, ja, bei Full Gear war es, ne? Hatten. Das fand ich nicht so, also das fand ich besser, das Full Gear-Match. Aber es war natürlich auch ein bisschen was anderes mit der Stipulation und sowas halt intensiver und sowas, also kann man jetzt nicht so gut vergleichen natürlich. Es war trotzdem geil halt, ne, dieses Hold for Hold und sowas halt, das zeigt auch wieder, ne, wenn Moxie halt diese ganze Scheiße da sein ist, die er im letzten Jahr da abgezogen hatte da oder gemacht hatte da, mit den Death Riders und nur sowas macht, dann ist es halt richtig geil einfach, ne. Und dann geht der auch gut ab, der Typ. Ich find's schade, dass Kyle nicht gewonnen hat. Ich hätte mir dann gewünscht, dass er vielleicht einen Titel gewonnen hätte oder sowas halt, aber ist okay, passt dann halt auch irgendwie, ne. Nee, aber ich fand das ein richtig starkes Match dann auch, wo sie sich quasi gleichzeitig dann auf der Matte in so Leglocks hatten oder Ankle-Locks hatten. Das war krass. Und war intensiv geführt. Du hast es halt gemerkt, diese Spannung, diese Intensität, die dann von vorher da halt drin war. Die Fehde war ja auch im Prinzip nur unterbrochen durch diese kurze Verletzung da von Kyle. Und das aber diese Intensität, das war auch noch alles da und sowas halt. Das hat mir sehr gut gefallen. War ein richtig geiles Ding und auch für mich eins der Top-Matches des, oder mit den Matches zumindest, die mir am besten gefallen haben. Es gab auf jeden Fall bessere, aber das hat mich schon sehr unterhalten. Das fand ich geil.
Jo, mich auch auf jeden Fall. Ja, nee, es war richtig gut, wie du sagtest. Man hat die Intensität gespürt, das Body-Part-Working, dass auch Kyle O'Reilly einfach mal zusammengeklappt ist, weil die Beine so kaputt waren und die Knie.
Ja, gutes Selling noch dazu, das stimmt.
Und wie Moxley den dann auch einfach durchgerollt hat zu dem Choke am Ende. Richtig gut. Also es hat richtig Spaß gemacht, 1844, das war echt gut gemacht so.
Ja, ja. Er hat auch gezeigt, dass abseits von diesen ganzen Conglomeration-Multimatches da, dass Kyle auch ein guter Singles-Wrestler einfach ist. Ein geiler Singles-Wrestler, der auch gerne mal ein bisschen mehr gepusht werden kann.
Was aber noch witzig war, am Anfang, was ich vergessen habe, die Conglomeration steht backstage. Und OC holt aus dem Rucksack den Gürtel, den Trios-Titel raus von Kyle, damit da wieder ein Gürtel reinpasst.
Stimmt, ja, das war gut.
Und was mega witzig war, Osprey, also die geben sich noch einen Handshake, sind cool, alles gut. Moxley, also O'Reilly und Moxley geben sich einen Handshake und dann steht Moxley noch bei den Zuschauern und dann ging es direkt weiter mit dem Entrance fürs nächste Match, mit dem Owen Hart Foundation Men's Tournament Quarter Final Match. Will Ospreay traf auf Samoa Joe. Ospreay macht seinen Entrance und Moxley steht draußen. Ja, mein Junge, jawoll! Ja. Und hat richtig gefeiert, fand ich mega geil.
Wie die stolze Soccer-Mom, ey.
Wirklich.
Und, ja, da gab es auch quasi direkt beim Entrance von Samoa Joe hat Will Ospreay schon angegriffen.
Direkt mit dem Springboard Cutter, mit dem Ost-Cutter, mega geil.
Ja, das war gut. Ospreay auch in seiner Death Riders Gear, so in komplett schwarz. Ich mag auch diese Storyline, finde ich sehr cool, sehr interessant, wie sie das jetzt quasi machen, dass quasi die Death Riders Ospreay so ein bisschen, ja, ich sag mal fast schon unter ihre Fittiche genommen haben, ihm einfach ein bisschen helfen, ne, wieder so back on track zu kommen halt. So, das ist eigentlich irgendwie eine coole Sache und keine Ahnung, so John Moxley als dieser Untergrund-MMA-Coach irgendwie, das sehe ich ja so irgendwie, das passt so gut irgendwie, finde ich.
Dass auch eine Marina Shafir mit rumhängt und so.
Ja, genau. Und ich finde es ganz geil einfach, weil irgendwie seit Jahren sagt man ja schon, ja, Ospreay mit seinem Stil, der muss halt echt aufpassen, nicht, dass er sich irgendwann krass verletzt und irgendwie vielleicht nicht mehr laufen kann und sowas halt. Und dass sie das jetzt quasi in so eine Storyline packen, ich finde auch diesen Finisher, diesen neuen, diesen, ich glaube, Grounded Death oder so heißt das ja, dieser Armbar dann einfach, Cross Armbar. Oder Death Ground, genau, dieser Cross Armbreaker dann einfach, das passt irgendwie auch so gut dazu einfach. Also, ich finde das sehr, sehr geil und am Ende ist es doch irgendwie eine geile Story, wenn es dann die Death Raiders sind, die Ospreay dann vielleicht helfen dabei, im All-In-Main-Event zu landen.
Das wäre natürlich mega geil. Man muss aber auch sagen, Ospreay ist aber auch, ja, ich habe 10 Kilo abgenommen, also kann ich jetzt wieder mehr flippen?
Ja.
Sasuke genau. Specials, die in die Rear Naked Chokes abgefangen werden.
Natürlich.
Und dann, in den Zuschauerabsperrungen enden und diese zwei Hidden Blades und die dritte wird dann einfach ein Power Slam abgefedert.
Oh ja.
Also das war richtig gut. Das war schon fast ja. Sprint-Meter. Es war eigentlich fast schon Sprint. Es war ein Sprint mit ja, 13,2.
Absolut. Absolut, aber die hatten auch so eine gute Chemie einfach. Das hat so gut funktioniert einfach. Das zeigt auch einfach so einen Wert, den so ein Samoa Joe einfach hat. Und du hattest halt wirklich Sequenzen, die 1:1 aus 2005 war, AJ Styles gegen Samoa Joe waren, mit dem Dropsault da und sowas, mit dem Dropdown und sowas dann hinterher und sowas halt. Da gibt's so Clips, wo das beides so nebeneinander gelegt wird. Ist einfach 1:1 die Sequenz. Aber man muss ja auch sagen, welches Match ist das, was Ospreay dazu bewegt hat, Wrestler zu werden? Richtig.
Genau das.
Der Unbreakable Freeway mit Daniels, Samoa Joe und AJ Styles. Also, das berühmteste TNA-Match im Prinzip halt, ne? Und das war ja für Ospreay war das ja ein besonderes Match, weil es war ja sein Full-Circle-Match. Er hatte das Match gegen AJ Styles damals bei RevPro. Er hatte Matches gegen Christopher Daniels. Und jetzt hat er quasi den dritten halt von seinem Lieblingsmatch halt quasi, oder von dem Match, was ihn zum Wrestler gemacht hat, quasi abgehakt. Er hat jetzt alle drei von diesen Wrestlern halt gewrestelt.
Stimmt.
Und das ist dann irgendwie auch ein cooler Wholesome-Moment. Und es war, also für mich war es Ja, ob es jetzt qualitativ das Match of the Night war, weiß ich nicht, aber es war das Match, womit ich am meisten Spaß hatte, was mir am meisten gefallen hat tatsächlich. Ich fand das richtig gut.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann mich tatsächlich nicht 100% entscheiden.
Ja.
Aber kann ich absolut verstehen, das ist auf jeden Fall auch in meiner Top-Liste, sag ich mal.
Ja, hat die auf Cage Match 8,55. Kannst du von mir aus auch auf 9 aufrunden oder sowas halt, aber mit 8,5 bist du da auch fein. War auf jeden Fall ein gutes Ding. Also das hat mir auch eine Menge Spaß gemacht. Wie du schon sagst, dann auch fast so ein Sprint mit unter 15 Minuten. Das war schon geil.
Jo, super gut. Dann ging es weiter mit dem nächsten Swerve Strickland gegen Bandido. Ebenfalls Owen Hart Foundation. Quarterfinal Match. Würfstickling, Bandido, sag ich ja genau. Du, erzähl mal.
Also das ging auch gut ab. Das war halt auch intensiv, aber anders als das davor, weil es gab ja schon auch so eine kleine Storyline halt darum, ne, Swerve, der halt so ein bisschen keinen Bock hatte auf Bandido, halt den da vorher schon so ein bisschen angebieft hat, den ja auch bei der Supercard von Honor hat, den ja auch attackiert nach seiner Titelverteidigung. Und du hast halt schon so ein bisschen so, ne, dies gemerkt, so, ja, dieser, ja, hast jetzt, wäre jetzt zu viel gesagt, aber diese Animositäten von den beiden gegeneinander, dann hast du schon krass gespürt halt einfach, ne? Ich fand auch, die hatten echt gute Chemie gehabt und da waren auch schon echt ein paar krasse Spots dabei, also dieser 21-Plex, aber nicht, wo Swerve in den Seilen hing, sondern wo er dann halt auf dem Boden lag. Und dann hat Swerve den ja abgeblockt in diesen Vertebraker, Alter!
Ja, also, das war ja, wo der auf den Seilen, wo der in den Seilen hing mit dem Vertebraker.
Oder
den aus den aus dem Vertebraker, aus den 21-Plex, weil Bandido konnte nicht wieder zurückflippen, oder hat er den in den Vertebraker geschmissen.
So war es, genau, den 21-Plex auf dem Boden, den gab es dann so halt, ne, wo er auf der, also wo er so auf der Matte flach lag, dann Swerve, den gab es ja auch. Und ja, also waren schon ein paar krasse Spots dabei halt, ne? Oder am Ende gewinnt
Poison Rana.
Oh ja, stimmt. Das war auch mit, also hat gut miteinander funktioniert, die beiden. War auch schon ein richtig geiles Match. Also da kann man auch sicherlich für argumentieren, dass es das Match of the Night war. Wenn man will, ja. Aber es war auch, ich fand's auch richtig, richtig gut. Auch man könnte hier argumentieren, Ergebnis wahrscheinlich auch relativ erwartbar. Also ich finde, das Women's-Turnier ist ein bisschen offener als das der Männer. Weil ich glaube, dass nach den Männern, das hat schon so eine klare lineare Struktur, glaube ich, wo es so hingehen soll.
Ja.
Was ja aber auch fein ist, und wenn es auch organisch und sinnig ist, dann finde ich das auch fein. Nee, aber ansonsten war das halt ein geiles Ding.
Ja, also ich fand's auch in Ordnung. Ich fand's auch gut. Es hat mich aber in der Mitte ein bisschen verloren, wenn ich ehrlich bin. Ja,
kann ich verstehen.
So, als dann Swerve angefangen hat, wie heißt es? Als Swerve dann angefangen hat, so ein bisschen zu isolieren und alles und es runterzuziehen. Ja. Was ich aber ehrlich gesagt sagen muss, ist dieser Swerve-Heel-Charakter. Jetzt gerade in diesem Status, der erreicht mich auch nicht mehr hundertprozentig.
Ich kann's, ja, ich verstehe, was du meinst. Also kann ich schon nachvollziehen.
So bei Kenny dieses "Ich strebe nach Macht", wo kommt das plötzlich? Das war nie Thema.
Ja, das stimmt.
Du hast doch die EVPs besiegt, wolltest das aber gar nicht. Hast du es zusammen mit Osprey sogar Kenny übergeben?
Ja, stimmt.
Der hat das nie benutzt und du erzählst von Machtmissbrauch, weil du selber Macht willst. Hä? Und genau, das habe ich nicht verstanden.
Ja, das stimmt, das stimmt ja. Schon.
Aber wie sind denn die Brackets jetzt im Own Heart? Es wird doch, also worauf wird es hinauslaufen, ich sag mal so.
Ja, ich denke mal, Swerve gegen Osprey im Finale halt, ne?
Stimmt.
Ich kann mal gerade gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Guck
auch gerade. Ich habe gerade noch geguckt, Jim Ross war sogar nur beim Continental-Title-Match am Kommentar.
Stimmt. Also ich hab's gefunden. Also, genau, Swerve gegen Bandido hatten wir ja. Es gibt jetzt dann Claudio Castagnoli gegen Brody King. Da habe ich auch sehr Bock drauf. Oh. Und der Gewinner trifft dann auf Swerve.
Genau.
Und dann haben wir jetzt bei Dynamite, also heute, Aufnahmedatum 27.05., haben wir dann jetzt noch Mark Davis gegen Jungle Jack Perry. Und der Gewinner trifft dann auf Will Ospreay.
Ospreay gegen Davis wird auch geil, weil Davis ja Ospreay so kaputt gemacht hat, dass das Match abgebrochen werden musste.
Genau, und jetzt holt sich Ospreay halt den Sieg wieder.
Und Brody King darf dann nochmal gegen Strickland verlieren.
Genau, und dann hast du halt im Finale dann halt, was anscheinend ja auch bei Forbidden Door stattfindet, sehe ich gerade. Genau. Was ja passt, weil vor 2 Jahren gab es ja Ospreay gegen Swerve um den Titel bei Forbidden Door. Das heißt, da hast du dann jetzt ja auch das Rematch quasi. Sogar beim gleichen Pay-Per-View dann halt, nur nicht um den Titel, sondern um den Own. Passt dann halt ganz gut, finde ich. Und ja, das ist dann so das Ding. Und also ich glaube, schon so wie man die Story erzählt, und auch nach dem, was dann auch im Main Event passiert, sehe ich schon als sehr wahrscheinlich, dass Will Ospreay dann im Wembley Main Event steht.
Ja, ich
also
hoffe.
Also das Turnier dann jetzt da halt gibt. Ja, da hast du recht.
Ich hoffe. Also, MJF gegen Swerve bräuchte ich jetzt nicht.
Nee.
Also vor allem mit dem Ergebnis des Main Events, was ich gerade vorweggenommen habe, sollte es schon definitiv Will Ospreay sein, der das Ding jetzt auch holt, ja, und Hause holt. Das sollte jetzt schon das Ziel sein.
Ja, also das hast du jetzt schon so weit erzählt, dass als andere würde jetzt auch keinen Sinn machen. Nee, sehe ich auch so, absolut.
So, dann gab es das drittletzte Match, AEW Women's World Championship 4-Way. Tekla besiegte Hikaru Shida, Jamie Hayter, Chris Statlander. Das war ja mal echt gut.
Mhm. Ich auch, aber fang gerne an.
Ja, also man hatte halt die vier, die hatten eine gute Chemie miteinander und der Matchfluss, der war gut. Mal alle vier, mal nur zwei, mal drei, mal Moves zusammen.
Also es war nicht dieses klassische in so einem Four-Way, zwei Wrestler und zwei warten draußen auf ihr Timing oder sowas halt, wie man das ja ganz oft hat.
Genau. Und dann gab's.
Ja, Redreise, Entschuldigung.
Dann, wie gesagt, es gab viele Zusammenarbeiten auch von Shida und Zettländer, die da so ein bisschen Odd-Couple-mäßig die letzten Wochen miteinander rumhingen. Mhm. Und was richtig geil war, wie Tekla in ihrem Spider-Walk war und Statlander die einfach zum Sunday Night Fever hochgehoben hat.
Das war gut, ja.
Und dann gab's den Pin und dann gab's einfach den Kendo-Stick-Schlag von Shida gegen Statlander.
Jo.
Somit war dieses Thema auch vorbei.
Genau. Gibt ja dann auch jetzt bei Dynamite direkt das Lights-Out, den Lights-Out-Street-Fight.
Jo. Und ja, Dynamite E, kommen wir noch, was da noch so angekündigt ist, gleich noch zu.
Jo.
Und ja, aber ich fand das Match echt gut, hat Spaß gemacht, 16 Minuten konnte man echt gut mitarbeiten, beziehungsweise 14 Minuten laut Cage Match, 16 Minuten laut meiner anderen Quelle. Was sagt Wikipedia? Wikipedia sagt 14 Minuten, also sind wir bei 14 Minuten. Und das war gut.
Würde ich zustimmen. Du hast schon gesagt, so ein bisschen auch so mehr Interaktion als mit zwei Leuten und sowas. Ich mochte auch das, wo sie sich gegenseitig so in Pins-Transitions sind. So, weißt du, zwei sind im Pin, dann kommt die dritte dazu, macht den Pin, dann kommt die vierte und sowas halt, dass das so ein Austausch war zwischen allen Vieren und sowas halt. Gegen Ende ging es dann auch nochmal gut hin und her. Jamie Hayter hat einfach mit einer fetten Lariat da noch Tekla umgesäbelt und fast noch gewonnen. Also es war auch spannend, irgendwie, man hat es auch offen gelassen, man hat es mir irgendwie verkauft, dass jede von den vielen jetzt hier, also ich hatte einen Titelwechsel, eine Titelverteilung jetzt nicht zu 100% auf dem Schirm gehabt. Also es hätte auch genauso gut, also es war, ja, es war irgendwie 25, 25, 25 irgendwie. 25, fand ich.
Nicht 33% chance by winning.
Genau, at sacrifice. nee, genau. Also das war so ein bisschen offen halt und sowas halt. Das war halt ganz cool gemacht. Dann so ein bisschen diese Storyline mit Sheeta und mit Chris Statlander, weil ich jetzt finde, ja, jetzt rasten sie schon ein bisschen schnell aus mit so einem Lights-Out-Match oder sowas, aber okay, passt schon irgendwie. Und haben es aber gut gemacht und sowas, erst noch so ein bisschen zusammengearbeitet. Dann gab es da so diese Miscommunication und sowas und am Ende verteidigt Tekla dann den Titel. Finde ich auch gut. Passt auch, Tekla als Champion gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, von daher war auch echt ein cooles Match, hat echt Spaß gemacht und war zum Glück halt nicht, wie man das halt öfter mal hat bei Women's Matches in so einem Deathspot oder sowas, wo die Crowd dann halt tot war oder sowas halt.
Nee, eben.
Das war es zum Glück nicht.
Und, ne, das ist absolut richtig. Dann gab es den Co-Main-Event.
Jawohl.
Und zwar 7-on-7 Stadium Stampede. Jericho, das Hurt Syndicate, Bobby Lashley, Shelton Benjamin, The Elite, Kenny Omega, Jack Perry, Matt und Nick Jackson gegen The Demand, Ricochet, Bishop Khan, Tor Leona, die Don Callis Family, Mark Davis, Andrade und die Dogs, Clark Connors und Finlay. Ja, das war eine Gaudi.
Das war eine Gaudi, fing ja schon cool an mit den Entrances von beiden. Also die quasi die Heels, die dann so alle vorgefahren sind, quasi so auf dem, an ihren Autos und sowas halt. Und dann so einen kollektiven Entrance gemacht haben, war cool, sah badass aus. Und dann halt erst Chris Jericho mit den Bugs, wo sie sich so quasi diesen Tennisball so zugeworfen haben. Ich musste so lachen, als Kenny dann den Ball kriegt, sitzt da in der Ecke, zieht so an der Zigarre und fängt dann an zu husten und sowas, weil die Zigarre einfach, nur weil er eigentlich kein Raucher ist oder sowas halt.
Und im Kommentar, du hast auch richtig gehört, plötzlich die Tonspur von Taz, weil der konnte nicht mehr, der musste so lachen.
Ja, das war echt gut. Ich musste auch so lachen. So hört sich das übrigens auch an, wenn ich versuche, Zigarre zu rauchen. Also, don't und do this, Leute.
Test fand ich auch so geil. Cigars not on lung. Also nicht auf Lunge rauchen.
Ja, genau. Ja, stimmt. Test sehe ich das auch so, weißt du, so abends so schön irgendwo da in Brooklyn auf seiner italienischen Terrasse oder sowas und dann schön so eine Zigarre, während Hook irgendwie, keine Ahnung, mit einer Stripperin tanzt.
Vermutlich. Er tanzt für die Stripperin.
Genau.
Und ja, aber dann ging es im Ring los. Dann verteilte es sich und ja, dann gab's ganz viel Quatsch. Perry hat mit dem Staubsaugerbehälter zugeschlagen, der platzt auf, er ruft Welcome to Jackass, wegen Jack Perry, haha.
Ja. Jackass Perry.
Dann, gab's einen Tennisschläger, worauf Taz meinte, Tennisschläger beim Wrestling, das gab's ja noch nie.
Ja, vor allem diesen riesen Tennisschläger, das war auch gut gegen Ricochet da, das war aber lustig. Dann ja auch relativ am Anfang, wo sie alle einmal auf Ricochet drauf sind, so quasi.
Mhm.
War auch gut.
Genau, dann gab's den Riesenschläger von Lufa überreicht, versteht sich.
Natürlich.
Dann das mit dem Staubsaugerbehälter. Dann hat Andrade seine normale Runde gemacht zu den Frauen.
Ja.
Dann wollte eine dritte Person noch ein Foto. Blondisaurus stand neben ihm gegenüber.
Das ist auch so gut. Ich hab mich kaputt gelacht, ey.
Ich war schon so, mal gucken, ob er den Bus fährt.
Ja.
Oder wie, ich bin von ausgegangen, dass der Bus zum Einsatz kommt. Und dann hab ich so,
ja.
Nee, er macht das, finde ich witzig. Dann ist Davis beim Golfcart draußen und da ist da so ein Messer, Messer mit einem Zettel, wait here, und plötzlich kommt der Jurassic Express angefahren.
Wobei, da war es echt lustig, das haben sie ja dann gar nicht gesellt tatsächlich, weil dann irgendwie kurz später, als alle wieder in der Halle waren, war dann McDavid einfach wieder da, als ob nichts passiert wäre.
Nee, du siehst aber aus einer anderen Perspektive, dass der schon längst weg war.
Ah, okay, der ist dann gar nicht getroffen worden, gut.
Nee, du siehst aus einer Perspektive, dass der nicht mal so getan hat, dass er getroffen wurde.
Ah, okay. Ja, gut, dann habe ich nichts gesagt. Ja, es ging dann ja auch kurz ins Catering nach oben, wo dann Jack Barrys Fanboy Nummer 1, Tommy Invincible, kurz da war. Und der wurde dann von den Gates of Agony verprügelt. Dann ist noch ein Foodfight ausgebrochen, weil irgendjemand Satan Singh aus Versehen umgestupst hatte, der dann in seiner Torte gelandet ist.
Ja, das war Ricochet.
Ja, Ricochet, genau war das. Und es ist auch lustig, weil Ricochet dann relativ klein ist, hat dann Singh so gefühlt 3 Köpfe größer als er, war da ein bisschen pissed und dann ging Tommy Invincible danach, glaube ich, noch durch den Tisch und dann kam so ein kleiner Foodfight.
Weißt du, wer mitgemacht hat bei dem Foodfight neben Tommy Invincible und Satnam Singh? Wer denn? Jiraiya Kai, die saß da auch rum.
Stimmt, hab ich gesehen, ja stimmt, die saß da hinten so. Aber auch so lustig, dann haben die alle so angefeuert, so ein paar haben so Handy gezückt so zum Aufnehmen. Das war schon lustig.
Ja, dann gab's Kunde, ich hab's vergessen. Da gab's halt sehr witzige Sachen. Dann gab's ja noch den siebenfachen Superkick.
Ja, wo selbst Bobby Lashley hat mitgemacht beim Superkick, das war lustig. Apropos Bobby Lashley, es gab dann kurz einen Auftritt dann noch von Blackheart Leo Rush.
Darauf wollte ich hinaus, genau, Gollum. Ja.
Genau, Gollum. Wobei ich hier sagen muss, ich finde das Gimmick ja ganz furchtbar, aber hier hat es irgendwie gepasst, da musste ich sogar kurz schmunzeln, da war es irgendwie lustig, wie er dann quasi Bobbys Gegner da abgelenkt hat.
Weißt du, warum es noch vor allem gepasst hat?
Warum?
Jetzt habe ich das englische Wort vergessen. Kacke. Das war eine Anspielung auf ihre WWE-Zeit.
Stimmt, da waren die auch zusammen. Du hast recht.
Ja, als Hype-Man.
Stimmt, da war ja der Manager von ihm. Ja, du hast ja recht. Leo Rush war der Manager von Bobby Lashley. Stimmt. Schon ganz wieder vergessen. Gott.
Und wie Leo Rush auf Bobby Lashleys Rücken oder Schulter springt.
Ja.
Und dann auf, ich weiß nicht, auf wen drauf. Ich glaube, auf Khan.
Ja, ich glaube, Bischof Korn stimmt. Auf jeden Fall einer von den Gates of Agony, stimmt.
Ja, genau. Ich habe mich kaputt gelacht. Das war so witzig. Ja,
Also es hat auf jeden Fall wieder, also wenn man auch mal bedenkt, ne, dass du da auch wieder so Restrictions hattest, kein Blut, kein Crowd-Gebrawling, was ja sonst wahrscheinlich gegeben hätte, haben sie das schon ganz, ganz lustig gemacht. Also ich fand das auch wieder sehr unterhaltsam halt. Das hat wieder Spaß gemacht. Auch mal wieder so, ne, man hat jetzt nicht irgendwie wieder was vom letzten Jahr aufgewärmt mit irgendwie Musik oder sowas in Dauerschleife spielen. Das hatte man jetzt schon ein paar Mal. Man hat auch wieder so ein paar neue Sachen gemacht. Und fand ich dann eigentlich ganz cool. So gegen Ende ist dann auch nochmal so ein bisschen eskaliert, so, wo sie alle wieder Ringside sind. So jeder durfte mal ein paar krasse Moves machen. Hier David Finley mit seiner Shillelagh. Das Einzige, was noch gefehlt hat, ist Clark Collars mit dem Autoreifen.
Ja, Lashley hat Clark Collars in der Luft ein Spear noch zerrissen.
Ja, stimmt.
Man muss sagen, Bishop Khan hat richtig gefressen.
Oh ja. Aber Dings hat auch gut abgeliefert. Hier der andere von den Gates, wie heißt er nochmal? Corleone. Genau. Der hat auch gut ausgeteilt und sowas halt. Also war dann schon irgendwie stimmig und sowas halt. Cooles Hin und Her und wieder sowas halt. Sowas einmal im Jahr macht dann schon Laune.
Definitiv. Und ich muss aber sagen, es hat sich zu keiner Zeit angefühlt, dass die Heels gewinnen.
Ja, das stimmt.
Und ich finde auch schade, dass Ricochet nicht gepinnt wurde, weil so hättest du diese Kackfehde endlich mal beenden können zwischen Jericho und Ricochet und so läuft jetzt wahrscheinlich weiter. Mhm. Und aber es hat echt Spaß gemacht mit 31 Minuten noch das längste Match.
Ja, klar, das war ja zu erwarten.
Genau, aber es war gut, war spaßig. In der Regel kriegst du mich damit immer.
Ja, absolut.
Und dann war es Zeit für den Main Event. AEW Men's World Championship Title vs. Hair Match. Darby Allin, der Champion, verteidigt gegen MJF. Ja, MJF hat bei Darby hat bei der Dynamite nach Dynasty hier in Washington direkt den Titel gewonnen.
Yes.
Das war auch ein sehr gutes Segment am Anfang und am Ende mit dem Titelgewinn. Und dann war es einfach eine 5 Wochen geile Regentschaft.
Ja, till the wheels fell off.
Genau so. Ja, da muss man gleich mal sagen, ja, in 5 Wochen 7 Verteidigungen.
Ja.
Und, Entschuldigung, und den, das war
ja, richtig. Du hast halt, ja, er hat es auch halt geil gesellt, so, ne, quasi mit jeder Verteidigung. Hast du gemerkt, er geht jetzt mehr an seine Grenzen, er ist kaputter, er kann quasi nicht mehr, also das Till the Wheel fell off wurde quasi auch wörtlich genommen halt, ne? Und sowas halt. Ich fand's auch gut, wie er dann quasi MJF da gebait hat, gesagt, ja, du kriegst hier kein, also jeder kriegt quasi ein Titelmatch, außer du. Ne, wenn du jetzt hier eins willst, dann musst du auch was aufs Spiel setzen halt, ne? War dann schon gut erzählt, ne? Max stellt das erst ein bisschen locker aus und meinte, ja komm, ich pack hier meinen Scarf online hier, da hab ich eigentlich, verpiss dich ja, fick dich, Alter, was für dein Scarf hier und sowas hier, gar nichts. Ne? Ja, okay, komm, hier mein Diamond Ring. Ja, Digga, ich will dein Diamond Ring nicht. Ja, komm, okay, du kriegst $1 Million. Also, Alter, ich hab in meinem Auto unter einer Brücke gewohnt, ich will keine $1 Million, ich kann damit gar nichts anfangen, so ungefähr halt, ne? Mach mal was hier, setz mal aufs Spiel, was dir am wichtigsten ist, wofür du extra in die Türkei geflogen bist. Setz mal deine Haare hier aufs Spiel.
Ich fand diesen Satz auch so witzig.
Ja. Aber schon gut, ja.
Und, ja, nee, also die Stakes waren da, die Intensität, den Hass hast du gemerkt.
Ja.
Das Intro-Video von Darby war richtig cool, Kawabunga und ja. So.
Absolut. Ja, vor allem hast du das Outfit ja gemerkt, was das war von MJF? Das war eine Hommage an den Surfers-Ding. Also an Darbys Mentor quasi mit dem Lachsfarben, also mit dem Rosa und sowas halt. Die Farben von den Anfangstagen vom Surfers-Ding.
Stimmt.
Quasi nochmal, um Darby zu mocken. Match war auch echt gut. Ich meine, das hat sich ja mittlerweile so ein bisschen etabliert, dass Darby-Matches einfach automatisch so hardcore-mäßig sind. Ist aber auch okay, passt ja auch zu dem Stil und sowas, finde ich auch fein. Ne, gab's dann auch viel Gebrawle dementsprechend. Einen üblen, da war ja auch an der Stage, war quasi dann halt noch so ein Tisch aufgestellt, da wo quasi MJF dann hätte frisiert werden sollen. Wo dann Darby auf die Bühne da geklettert ist, davor, also auf das Stage-Piece da geklettert ist vom Pay-Per-View und einfach da runter und durch den Tisch geballert ist. Der Typ ist schon wild, ne?
Ja, in der Tat, der ist schon besoffen. Und das Ding ist, was bei dem Match toll war, es war vielleicht ein Mühe für mich, muss ich sagen.
Ja.
Was ich aber toll fand bei dem Match war der Fakt, dass sie Calls auf die vorigen Matches der beiden gemacht haben.
Ja, stimmt.
Und dass sie Calls auf die Titelverteidigung von Darby gemacht haben.
Ja, stimmt.
Und das war richtig gut, das hat richtig gut gepasst. Und MJF aber auch so, ey, ich kann mir Darby Matches angucken. Ich wrestle ja nicht bei Dynamite, ich habe Zeit zu gucken. Und das hat man ja auch gemerkt, dass er beim Dive beim ersten rausgegangen ist und ihn einfach weitergeschleudert hat Richtung Kommentatorentisch.
Und der war auch übel da, wo dann Darby noch gegen die Seile geknallt ist und dann noch auf dem Nacken oder auf dem Hals gelandet ist. So, das sah auch krass aus.
In der Tat. Also da gab es echt tolle Sachen. Der Headlock-Takeover hat eine Rolle gespielt. Package-Pyro auf die Ring- Treppe.
Ja, also Darby hat, obwohl er halt so kaputt war, ne, durch die ganze Zielverteidigung, hat er trotzdem viel gefressen. Also man hat ihn jetzt nicht schwach darstellen lassen. Der hat halt dann viele starke Nearfalls und sowas halt, ne, wirklich viel dann noch an Aktionen und sowas halt da gefressen. Das war schon krass.
Genau, also das war echt gut gemacht von den beiden. Und so dieses, er ist wirklich jetzt kaputt und, ja, dann will Darby nochmal einen Dive zeigen und MJF zieht einfach den Kameramann vor sich und lässt sich wegfallen und Kameramann wird umgedived.
Ja.
Und Taz erzählt erstmal, wie teuer diese Kamera sei.
Ja, stimmt.
Dass das ja nicht geht. Ja, ist genau. Ist ja schwer, ja. Und ja, da habe ich halt richtig am Hinterkopf geblutet.
Oh ja.
Und nach diesem Coffin Drop geht's ja wieder in den Ring. Es gibt wieder einen Death Drop. Den Coffin Drop schafft er nicht. MJF klettert auf die Seile. Tombstone Piledriver. Side Headlock Takeover. 1, 2, 3. Wir haben einen neuen Champion.
Jo.
Und ich muss sagen, ich fand's schade, aber das war jetzt für die Zeit, das war gut.
Ja, ich glaube, man hat auch irgendwie das
gehen dürfen.
Ja, ich glaube, man hat irgendwie das Maximum da schon aus so einem Derby-Run rausgeholt. Weil wenn er jetzt gewonnen hätte, dann wäre das ja einfach so weitergegangen, wie es halt jetzt vorher war, ne?
Genau.
Und es ist natürlich irgendwie schade, weil Darby jetzt so ein bisschen wie so ein Übergangs-Champion halt irgendwie wirkt. Aber also ich finde das okay, wie sie es gebucht haben, weil es passt halt auch zu dieser Rolle von ihm, auch dieses, ne, was er immer gesagt hat, ne, fighting till the wheels fell off, er macht halt so lange weiter, bis es halt nicht mehr geht oder sowas halt, ne, also dieses, quasi, ich kämpfe bis ich umfalle, Mentalität, das passt ja zu einem Darby halt auch einfach. Und von daher finde ich, geht das klar und ja, man wollte sich das dann halt nicht nehmen lassen, ne, zum einen halt MJF als, dreifacher World Champion unter 30 ist natürlich auch ein krasses Accomplishment. Gibt nur eine Handvoll Leute, die das vorher gemacht haben. Und wenn man auch mal so ein bisschen auf All-In und sowas blickt, dann ist natürlich auch MJF gegen Ospreay das lukrativere Match, als es dann vielleicht Darby gegen Ospreay ist. Alleine von der Dynamik halt und auch der Geschichte von den beiden, ne?
Klar.
Von daher kann ich da jetzt gar nicht so mad drauf sein. Ich finde das so in Ordnung.
Ich auch.
Auch, ne, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, jetzt ist das halt eine kurze Regentschaft von Darby. Jetzt dann die von MJF wird auch nicht so ganz lange sein, bevor er den Titel dann wahrscheinlich verliert, dass es so viele kleinere Titelregentschaften gibt. Aber ich finde das okay, du hast dann zwischen die MJF-Regentschaft noch einen kurzen Darby-Run, der ganz cool war, ne, mit jeder Woche Titelverteidigung, beziehungsweise jeder Woche ja sogar eigentlich zwei, weil er hat ja bei Dynamite und Collision verteidigt. Deswegen finde ich das okay, bin ich da jetzt auch gar nicht so, dass ich sagen muss, oh, Darby hätte gewinnen müssen oder sowas. Ich finde das fein, so wie sie es gemacht haben. Das hat halt in die Storyline von Anfang an so reingepasst, ne? Wie sie es halt erzählt haben irgendwie so. Von daher finde ich das in Ordnung.
Auf jeden Fall.
Ja, und dann ist ja nach dem Match noch ein bisschen was passiert.
Ja, und zwar, dann wurde Darby auf Vertrage geschnallt. MJF hat sich wieder auf die Trage auf Darby gestellt, wie beim Titelgewinn gegen Hangman. Aber Titelverteidigung war es, genau. Und hat sich dahin gestellt. Ja, und dann wollte ihn angreifen. Dann kam Kevin Knight raus, hat MJF vertrieben. Kevin Knight stand auf dem Top Row, so mit einem Bein, stellt sich mit beiden drauf und es gibt den UFO Splash gegen Darby, der auf den Dings liegt und zack, da haben wir einen Heel Turn. Das war krass. Ich habe mit ihm gerechnet, aber ich habe mit dem Heel Turn als erstes gegen Bailey gerechnet und nicht gegen Darby.
Ja, stimmt.
Vor allem, wir müssen auch drüber reden, dass Kevin Knight immer noch TNT Champion ist.
Ist richtig.
Und dass man ihm quasi das Jetpack-Rad anzieht. The Jet, haha.
Genau, das ist der Jetpack, genau. Ne, finde ich aber auch okay. Tony Khan hat das ja auch immer relativ klar gesagt, dass er sehr viel von Kevin Knight hält. Ist ja auch ein fantastischer, junger, aufstrebender Wrestler hier bei AEW. Also das muss man ja auch mal sagen. Ne? Ich finde ihn fantastisch, einfach guter Typ. Und dass man da dann irgendwie weitergeht. Ich sehe ihn auch als Ziel, das kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass das funktioniert.
The Jet with Fly, das ist ja alles perfekt auf so Heel-Attitüde ausgelegt.
Ja, es lässt sich super erzählen, absolut. Bin mal gespannt, wahrscheinlich wird es dann jetzt erstmal so eine kleine Fehde gegen Speedball geben. Und dann vielleicht dann Richtung All-In, dann sowas wie gegen Darby oder sowas halt. Gibt's halt Kevin Knight gegen Darby im Coffin-Match oder so. Und Ja, nee, fand ich auch gut, war dann ein cooles Ende. Und MJF, der dann einfach auch noch so richtig fett gegrinst hat, wie sein kleiner Schelm dann da am Ende der Stage, der sich das so angeguckt hat.
Nach dem Motto, ich hab's gewusst.
Genau. Nee, war schon gut gemacht. Und dann macht's auf jeden Fall spannend jetzt für heute Nacht bei Dynamite.
Du hast schon angekündigt für Dynamite, dass Kevin Knight sich meldet.
Klar.
MJF seine Dreifachregentschaft feiert.
Ja, klar.
Und dann haben wir das Lights Out Women's Street Fight Match, was du sagtest. Und wir haben Ricochet gegen Jericho. Everyone banned from ringside.
Jawohl.
Juhu. Ja. Das war auf jeden Fall Dynamite. Nicht Dynamite, Double or Nothing so.
Jawohl.
Bei Cage Match haben wir eine 9,65.
Ja, find ich fair. Ich glaube, ich wäre dann so bei 9 Punkten.
Ich wäre auch bei 9 Punkten.
Finde ich angemessen. Also war schon ein sehr guter Pay-Per-View. Hat echt Bock gemacht. Viele Top-Matches und sowas halt dabei. War schon ganz geil, finde ich.
Ja, ich auch so. Und hat echt Spaß gemacht. War richtig gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Was man heute angekündigt, gestern Montag angekündigt hat, es gibt einen neuen AEW-Pay-Per-View.
Jawohl.
Und zwar AEW Redemption aus Montreal im Bell Center. Genau einen Monat nach Forbidden Door und einen Monat vor All-In.
Genau, also man hat jetzt quasi voraussichtlich, weil für das vierte Quartal ist ja noch nicht alles fest, aber so wie es aussieht, wahrscheinlich ab jetzt dann jeden Monat ein Pay-Per-View.
Genau. Ich glaube, die Spanne zwischen All-In und All-Out ist diesmal auch, glaube ich, größer.
Ja, müsste.
Genau. Also, ich find's gar nicht schlecht, weil das Ding ist, bei AEW, du merkst halt, dass, wo du es immer merkst, mit diesen langen Phasen, ist immer zwischen World's End und Revolution.
Ja, das ist immer die längste Phase, das stimmt.
Genau, dieses Jahr hast du es gut hinbekommen, aber das merkst du dennoch. Ja, wir hatten jetzt Double or Nothing. Jetzt haben wir dann noch 1, 2, 3, 4, 5 Dynamites bis Forbidden Door.
Ja.
Zwischendurch noch Summer Blockbuster aus Cincinnati, Ohio.
Natürlich.
Und genau, aus Cincinnati, Ohio gibt es noch den Summer Blockbuster. Dann haben wir nach Forbidden Door den Beach Break in Clearwater, Florida. In dieser geilen Outdoor-Anlage, die ich euch geschickt hatte.
Ja, das sieht auch richtig geil aus. Also im Moment hat AEW echt Home Run mit diesen ganzen Venues. Auch dieses hier vom Stairway to Hell war richtig geil. Fairway. In diesem Golfpark.
Fairway to Hell.
Ja, genau. Entschuldigung, genau, du hast recht. Ja,
was anderes.
Ja, stimmt.
Und, aber ja, die haben wirklich gerade echt einen Lauf. Und, aber wie gesagt, AEW ist gerade echt richtig gut, macht richtig Spaß. Klar, gibt Sachen, wo man sagen kann, aber groß und ganzen läuft. Ich bin mal wirklich auf Forbidden Door gespannt.
Ja.
Du hast ja zum Glück die zwei Finalmatches vom Own Heart Tournament. Und mal gucken, was da sonst noch so kommt.
Ja.
Und es wurde ja noch angekündigt. Wo habe ich es? Oder wo ich es gelesen hatte. Neben Forbidden Door mit AEW, CMLL und New Japan stellt ja Ring of Honor noch was auf die Beine.
Genau, Global Wars.
Global Wars mit Kunde. Hattest du es geschickt oder wo hatte ich es gesehen?
Ja, ich hatte es geschickt, ja, mit dem Global Wars.
Und genau, das ist ja dann mit, du hast es geschickt, das ist dann mit CMLL und Stardom.
Genau.
Und ja. Das ist dann eine Woche vor, 10 Tage vor, Forbidden Door. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, Double or Nothing hat geliefert. Wir haben gesprochen. Im Cage-Match gerade eh viel los.
Mhm.
Ne, ihr habt über Euphoria Wrestling gesprochen. Ihr habt über RevPro gesprochen, du Marcel. Es wurde über die WXW gesprochen. Wir jetzt über AW. Also einiges zu hören in den nächsten Tagen.
Genau.
Nächste Woche ist auch das Finale vom New Japan Best of Super Junior.
Jawohl.
Und in 2 Wochen ist Dominion. Da freuen Drew und ich uns sehr drauf.
Auf jeden Fall.
Und dann würde ich sagen, das war's von uns.
Cool.
Vielen Dank. Danke, Drew.
Immer gerne, danke dir.
Gerne, gerne. Und bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss.
Tschö.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!